ich hatte einfach immer das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es ist halt einfach auch echt viel mit Glück zu tun, dass man denn da was beisteuern kann und Sachen nach vorne bringen kann.
Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann.
Liebe Langzeit-Pop-Fans mit Haltung, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Komm küssen. Macht es euch bequem, setzt euch eure Blumenfeld-Gedenkhüte auf und träumt von der einstigen Zahnlücke von Frank Spilker. Wir holen euch zurück an die Hamburger Schule. Ein Phänomen vornehmlich der 90er wird hier nochmal aufgerollt. Zuletzt sprachen wir über den Aufstieg jener Hamburger Schule, was uns heute unweigerlich zu ihrem Niedergang führt. Woran hat es gelegen? Was ist geblieben? Also außer Zank auf Social Media um die Deutungshoheit. Zu Gast ist erneut die Strippenzieherin und Ermöglicherin, die mittendrin in der Geschichte wirkte. Von L'Âge d'Or über Buback drückte sie den prägenden Labels der Zeit ihren Stempel auf. Begrüßt noch einmal die weisungsbefugte Miriam Brüger.
Hallo. Weisungsbefugt. Yes, das hört sich gut an. Nicht Weisungsempfänger, ja, sondern weisungsbefugt.
Auf jeden Fall. Also so sehen wir dich. Herzlich willkommen zurück, Miriam. Wir hatten ja nur eine kleine Pause von mehreren Monaten.
Eine wahnsinnige lange Zeitspanne lag jetzt dazwischen. Und ich hatte mir gedacht, so, wir haben darüber nicht gesprochen und darüber nicht gesprochen. Und und dann, als es jetzt soweit ist, soweit war, habe ich jetzt so, glaube ich, vorgestern habe ich dir nochmal was geschickt, damit wir es auch nicht vergessen, dieses Mal, worüber wir noch reden müssen.
Nein, denn wir schließen nicht einfach nur an der letzten Folge, sondern wir sind auch unser eigenes Korrektiv und können die gröbsten Fehler, die wir gemacht haben in der ersten Folge, schon wieder ausbügeln. Das ist doch irgendwie dankbar.
Ja, letztes Mal hatten wir über den Aufstieg der Hamburger Schule gesprochen und heute geht's bergab mit der Hamburger Schule, wobei es auch schon so angeschnibbelt war, oder? Und ich erinnere mich an einen Fehler, den ich jetzt als sofort wieder, damit wir das abgehakt haben, diesen Fehler. Und zwar hatte ich gesagt, dass ich das erste Tilman Rosmi Solo-Album nicht mochte. Das stimmt natürlich gar nicht. Ja, da gab es dann Willkommen zu Hause. Den Weg, den Tilman da eingeschlagen hat, den fand ich super. Das wollte ich nochmal betonen hier. Auch diese andere Form von Inhaltlichkeit, Selbstbezüglichkeit fand ich toll. Aber denn das Album danach, das war nicht mehr so meins. Da habe ich auch die Regierung und auch Tilman nicht mehr so gehört. Und dann war das, für mich war das so ein Gefühl für so eine große Pop-Idee oder so, wo ich nicht folgen konnte. Das wollte ich nur mal sagen.
Sehr gut. Miriam, man merkt, du bist richtig drinnen. Du bist heiß auf das Aufrollen der Hamburger Schule. Willkommen zu Hause. Es war eine lange, lange Reise. Es war auch eine schwere Zeit, ich weiß. Ja, aber bevor wir wieder eintauchen, die erste Folge könnt ihr natürlich noch nachhören. Sie steht überall da, wo es Podcasts gibt, zur freien Verfügung. Macht reichlich davon Gebrauch. Es lief schon sehr gut. Also Miriam, du bist unser bestes Pferd im Stall. Also komm gerne wieder, wenn du neue Genres noch verhandeln möchtest.
Das glaube ich gar nicht. Wer soll das denn gehört haben? Könnt ihr euch mal melden hier, wer das gehört hat alles? Ich möchte diesmal mehr Nachrichten haben bekommen von, ne? Mit ernstzunehmendem Feedback, aber nur ernstzunehmendes Feedback, bitte.
Ihr habt Miriam gehört. Bitte erweist ihr die Ehre. Ihr findet sie auf den gängigen Plattformen. Ja, das hier ist Komm küssen. Komm küssen hat auch noch einen schönen Mitgliederbereich, das Komm küssen Hinterzimmer. Das möchte ich nur erwähnen für all die Leute, die jetzt wegen Hamburger Schule hier reingeschwemmt werden und gar nicht wissen, wer hier zu ihnen spricht, sondern einfach nur sich für das Sujet interessieren. Schaut doch mal, was es da sonst noch gibt. Miriam, Du siehst wieder aus, wie aus dem Ei gepellt. Wie geht es dir?
Das ist mein Filter jetzt hier.
Ach so.
Sieht ganz anders aus in echt. Ja, danke. Ganz gut. Ich freue mich ja auch immer auf diese Rückblick-Sachen. Ich finde das gar nicht schlimm, so nostalgisch zu sein. Und weil das jetzt so lange her ist, dass man da irgendwie auch so einigermaßen wertneutral oder pragmatisch drüber sprechen kann. Also deswegen, also mir macht das Spaß, jetzt hier mit dir zu sitzen.
Das freut mich. Man muss ja auch sagen, früher habe ich auch gedacht, oh, man darf nicht so viel zurückschauen, das ist irgendwie uncool. Aber jetzt, was hat die Gegenwart für uns getan letztlich? Also sie macht uns nur unglücklich. Da brauchst du sich nicht wundern, dass wir mal auf die 90er schauen, ja. Nur um uns ein bisschen zu beruhigen.
Ja, also echt, machst du einmal so Internet auf und dann spricht der Kanzler wieder und dann denkt man nicht, ich mach das lieber aus. Ich gehe auch mal jetzt wieder mit Linus in die 90er.
Da war noch alles in Ordnung. Das haben wir natürlich damals null so empfunden. Man dachte ja auch, damals ging schon die Welt unter und alles läuft in die falsche Richtung. Man muss hart dagegen steuern. Jetzt würde ich es noch ein bisschen anders bewerten. Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen. Du bist jetzt nicht nur einfach als Fan hier zu der Hamburger Schule, sondern du hast da ja mittendrin agiert. Du hattest jetzt keine Band, obwohl du hattest ja auch diesen Musik-Act letztlich. DJ Melanie, da hast du auch Musik nach draußen gebracht, aber jetzt nicht auf der Gitarre, sondern eher an den Turntables.
Mhm.
Aber vornehmlich warst du bei zwei prägenden Labels dieser Zeit. Du warst bei Large Door und bei Bubak.
Genau, ich meine, ich bin 93 zu Lado gekommen, aber jedenfalls war ich 1997 oder 98 schon wieder raus und habe mich dann bei Bubak reingesetzt als erstmal hatte ich den zum ersten Mal auch mit Hip-Hop, Deutschrap zu tun, was auch eine ganz andere Erfahrung war. Und ja, aber auch da, wie auch vorher bei Lado, ich hatte einfach immer das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es ist halt einfach auch echt viel mit Glück zu tun, dass man denn da das beisteuern kann und Sachen nach vorne bringen kann.
Ja, und es ist ja einiges, was du da begleitet hast, beziehungsweise auch befeuert oder sogar initiiert. Das könnt ihr alles in der ersten Folge nochmal nachhören. Wir gehen jetzt in den zweiten Teil unseres Gespräches, aber du hast es ja auch schon angekündigt, du hast mir nochmal Unterlagen geschickt. Was müssen wir eigentlich noch klarstellen? Was haben wir alles noch, was ist noch offen aus dem ersten Teil? Du hast schon gesagt, die Regierung beziehungsweise Tilman Rossmy, auch ein wichtiger Vertreter mit seinem Soloalbum, hat dir doch gefallen, bis auf das Album, was nach dem ersten kam. Aber ist das alles, was dir auf der Seele brennt?
Ja, ich habe ja noch fundierte Kritik bekommen von meinen ehemaligen Arbeitskollegen und ehemaligen Chef Thorsten Taucher-Wessel, dass sie immer darüber reden, wie lustig das alles war und wie viel man in Kneipen zusammen gehockt hat.
Genau so habe ich es mir auch vorgestellt, ihr.
Immer besoffen und Musik den ganzen Tag, immer nur Musik. Aber dass das eben auch nicht nur immer lustig war am Tresen. Also wenn wir von Arbeit sprechen, dann ist das eben auch richtige Arbeit auch gewesen, ne? Also so Netzwerke, jetzt wie zum Beispiel den VUT, der Verband Unabhängiger Tonträger, das gab's ja zu der Zeit noch nicht. Das musste erstmal entstehen, ne? Die Räume, die jetzt selbstverständlich da sind, die mussten ja erstmal eröffnet werden. Also öffentliche Räume, das war der Job. Öffentliche Räume erschaffen für Hamburger Bands. Damit sind Karin und Pascal angefangen als Veranstalter zunächst, ne? Oder denn später hat man bei, als wir den Label-Deal hatten, ging es ja auch darum, die Leuten Vorschüsse bezahlen zu können. Also Geld besorgen, das ist Arbeit. Ne? Labelarbeit ist eben auch Arbeit, genauso wie Plakate kleben Arbeit ist oder auch in der Musikredaktion zu arbeiten, Linus. Das war ja auch Arbeit.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Auch selbst in der eigenen Rückschau verkläre ich das dann und erinnere mich nur an die Highlights. Wen habe ich getroffen und wann ging wieder alles nachts noch schief in der letzten Layout-Phase. Aber natürlich, das war ein wahnsinniger Druck, da immer die ganzen Texte jeden Monat zu erschaffen. Ich war ja beim Intro-Magazin und ich habe mir jetzt noch mal ein paar alte Ausgaben angeschaut. Es ist ja unfassbar, also wie klein das geschrieben ist und wie dick das war. Also das war so viel Content, den wir da jeden Monat rausgehauen haben. Und natürlich, der hat sie nicht selber gemacht und der wirtschaftliche Faktor war auch immer da. Also das muss dann auch wieder gegenfinanziert werden und dann diese ganzen Richtungsdiskussionen und dann eben auch der ganze Wahn, den man selber mitbrachte und auslebte, und die anderen hatten ja auch ihren Kram. Ja, da so ganz Halleluja, Happy, Happy, Ding Dong war es nicht bei uns.
Aber dafür hat sich Intro ziemlich lange gehalten, weil es umsonst in hoher Auflage überall rumlag. Ne? Da hatte man halt so Anzeigen drin, viele Zigarettenmarken. Und
ja, als die Zigarettenanzeigen dann verboten wurden in Print, das war Anfang der 2000er, das war natürlich schon eine große Einbuße für das Intro, aber für alle Magazine. Und ja, keine Ahnung, bei deinen Plattenfirma ist es ja wahrscheinlich genauso, dass eigentlich alle Bands wollen am liebsten noch distinguierter agieren und wollen mehr Geld haben, aber denken, irgendwer anders hat wieder eine teurere Promoreise gezahlt bekommen oder ein besseres Studio, und du hast ja auch nicht so viel Geld in diesen Zusammenhängen, also, weil das ist ja kein Major-Label.
Das ist auch so ein Trugschluss gewesen, ne? Also ich kann mich nie, also ich habe kein Geld, also ich persönlich habe kein Geld gebraucht, ne? Das hat mir, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, dass man kein Geld gebraucht hat, weil alles umsonst war. Aber trotzdem haben wir ja von den Major Companies zum Beispiel für Musikvideos, die eine sehr große Rolle gespielt haben bei der Vermarktung von Musik, sagen wir mal so, da gab's, wenn man die Summen so heute hört, so 80.000 D-Mark, dann denkt man, wie wahnsinnig viel Geld das war. Aber letztendlich wurden alle Leute gut bezahlt. Das ist nicht so wie jetzt, also wir hatten schon zugesehen, dass man alle richtig bezahlt hat. Ja, und vielleicht hat das mit dem Geld, dass man keins gebraucht hat, natürlich auch was mit diesem Ideal zu tun gehabt, dass man im Kollektivgedanken verhaftet war, ne, dass man über sich hinaus wächst, was Gemeinsames schafft, was größer ist und toller ist als alles andere, und dann Geld ist so profan. Aber Selbstausbeutung ist natürlich ein Punkt, ne, und deswegen, das macht man halt nicht lange mit. Also irgendwann ist dann halt der Punkt erreicht, wo du einfach denkst so, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich ziehe jetzt nach Berlin.
Als es noch preiswert war in Berlin, das ist ja heutzutage auch nicht mehr nur, über die Runden zu kommen, geht man nach Berlin, da kostet alles nichts und der Döner 3 Euro. Die Zeiten sind ja auch schon lange vorbei.
Ja.
Ja, aber eine romantische Erinnerung zumindest, dass Leute von eben Musik gelebt haben und vielleicht dann eben nicht nur der Songschreiber, die Songschreiberin, die auf die geguckt wurde, sondern auch in der Peripherie tatsächlich noch irgendwie das Geld ankam. Also bei Musikmagazinen, ich bin ja jetzt noch bei einem Musikmagazin, da sehe ich das ja auch, dass ja gar keine FotografInnen zum Beispiel mehr engagiert werden. Es gibt nur noch, wird nur noch mit Pressefotos gearbeitet. Und bei Intro haben wir wirklich noch für jeden kleinen Halbseiter dann Fotografen, Fotografinnen losgeschickt und die jetzt auch nicht fürstlich bezahlt, aber doch zumindest bezahlt. Das sind ja alles Sachen, die durch eine neue Ökonomie in den Medien auch völlig verschwunden ist und dementsprechend auch nicht mehr bei den Leuten ankommt. So war es ja wahrscheinlich auch bei dem Label. Heute kann vielleicht noch jemand beim Label, der irgendwelche Rechte hat, davon leben, aber in den 90ern konnten wahrscheinlich auch noch Leute, die nur dafür gearbeitet haben, in Anführungsstrichen, hatten dann auch noch mal einen sozialversicherungspflichtigen Job, der was gebracht hat.
Dazu sage ich jetzt mal nichts. Sag mal so, ich war als Student eingeschrieben, wie die meisten halt auch, ne? Dass man dann halt
die Steuerfahndung hört nicht mit, das ist alles verjährt, aber ich höre raus, dass du nicht sozialversicherungspflichtig angestellt warst in deiner Zeit. Ist ja auch, das erfahren wir jetzt hier in diesem Podcast. Ein bisschen bedenklich ist es, aber offensichtlich gang und gäbe.
Das war ganz normal. Wir haben jetzt, die Praktikanten wurden halt hart rangenommen natürlich. Es ist einfach Selbstausbeutung. Und wenn du zurückblickst, dann hat es Tutti gewesen mit mir. Und dieses dauerhaft On-Sein, ne? Oder auch eben, wenn du diese Räume, Ressourcen und Mittel besorgt hast, über zum Beispiel einen Label-Deal und das dann wieder jeden Abend zu verhandeln mit, jetzt fragen wir alle Bands, jeden einzelnen Musiker, ist das okay, wenn wir jetzt mit bei der Polygram Vertriebsdeal machen oder einen Label-Deal und das dann auch immer zu verteidigen oder halt auch Compilations, hatte ich letztes Mal schon erwähnt, dass das so ein ewiges, ein Dauerthema war. Wo man drauf verkoppelt sein will und wo nicht. Ja, oder auch Musikvideos, ne? Was ist jetzt hier noch Kunst, was ist Marketing? Und wurde jeden Abend nach Büroschluss weiter besprochen. Und irgendwann, also ich würde jetzt nicht, es war jetzt kein Burnout, den ich da erlebt habe, aber irgendwann ist es gut gewesen.
Ja, es ist ja auch ein Stück weit das Privileg der Jugend und das hat sich sicherlich auch heute nicht verändert, dass wenn man in seinen 20ern ist und vielleicht noch in seinen Anfangs 30ern, dass man dann eben auch bereit ist, auf irgendwas zu verzichten für irgendeine Idee und sich dann auch eben selbst ausbeutet oder ausbeuten lässt, um in der Hoffnung entweder was ganz Wichtiges, Tolles zu machen oder auch wohin zu kommen. Aber das kann natürlich keine Dauerinstallation sein und so hast du es ja scheinbar dann auch erlebt.
Mhm.
Und genau, du hast ja auch angesprochen, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wenn wir den Fall nochmal eruieren, der Fall der Hamburger Schule, diese Mittlerrolle, das ist nämlich auch was ich von außen mir so vorstelle, dass du hast auf der einen Seite, möchtest du das große Geld haben, vielleicht von den Plattenfirmen und den KäuferInnen und auf der anderen Seite hast du eben die KünstlerInnen, die am liebsten gar nichts mitmachen und die Plattenfirma steht dazwischen. Sie muss die Kohle ranschaffen und muss die Artists bei Laune halten. Und das kann, wenn es alles so ein bisschen auch um Haltung geht, per se, wie bei der Hamburger Schule, das kann dann schon etwas enervierend werden.
Das ist wohl wahr. Da gab es ja auch solche und solche Künstler. Also für die meisten waren natürlich immer selbstbestimmt und ihre Sachen umgesetzt und haben sich daran gefreut, dass man da mitarbeitet. Aber es gab natürlich auch echte Diven, die den Flug verpasst haben und nicht gekommen sind zu Terminen und das kann ich doch jetzt nicht sagen, nein,
Dieven den Flug verpasst, das werde ich alles nochmal recherchieren im Darknet, die Passagierlisten aus den 90er Jahren abgleichen und gucken, wer nicht dabei war, aber wir sind ja noch in der Rekapitulation der bisherigen Folge, das war jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, der sich da angeboten hat, weil du eben von Selbstausbeutung und so gesprochen hast. Aber du hast ja noch eine Anmerkung hier mitgebracht, und zwar ein Buch Gegenwart machen. Möchtest du dazu noch was sagen? Das passt ja auch zum Thema bei uns.
Ja, also ich hab bei Hamburger Schule, also jetzt reden wir mal, so schnibbeln wir den Film doch mal kurz an, im Rahmen der NDR-Doku, der umstrittenen NDR-Doku und des daraus resultierenden Hypes, den man danach, der spürbar da war, habe ich auch die Stimmen der Journalistinnen vermisst, weil die natürlich auch prägend sind für nicht nur für die Zeit, sondern auch für den Diskurs, ne? Also das hat man sich ja nicht in Hamburg alles ausgedacht. Sondern lief über Köln per Bande zum Beispiel. Da ist jetzt das Buch entschieden, Öffentlichkeit machen, und ich habe ein paar Sachen vermisst. Zum Beispiel erinnere ich nicht, über Intro was gelesen zu haben. Dafür aber so Sachen wie Jetzt Magazin oder was es alles gab für Zeitschriften wie Allegra und der weniger Bedeutung hatte Prinz Magazin, dieses Stadtmagazin. Ja, das ist halt irgendwie auch alles so zusammengefallen wie ein Kartenhäuschen.
Aber darf ich noch mal kurz rückfragen, weil das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Was ist das? Das Buch heißt Gegenwart machen. Von wem ist das? Worum geht das?
Das Buch ist von Erika Schumaler und heißt Gegenwart machen. Und das ist halt so eine Oral History mit verschiedenen Redaktionen, angefangen mit Musik Express Sounds, also Sounds, über Specs, Tempo, Wiener, macht eine ganz große Schleife bis hin zu Sachen, die ich dann auch nicht mehr mitgekriegt habe in den 2010ern. Und das kann ich auch mal so empfehlen, weil ich finde, da ist auch so der Spirit der goldenen 90er oder der auch der Nuller noch da. Der Zeitschriftenmarkt ist ja irgendwann auch, ich weiß nicht warum, es kann ja nicht damit zu tun haben, dass Papier so teuer ist. Warum ist das alles in den Bach runtergegangen?
Das hat vielleicht, Achtung, Mirjam, mit dem Internet zu tun.
Das Internet, wie konnte ich das vergessen?
Das hat mit dem Internet zu tun, aber ich bin ja jetzt auch in einem Printmagazin, das tatsächlich auch natürlich nochmal die Herstellungskosten, die Papierpreise sehr gestiegen sind, in Tateinheit, dass die Anzeigenerlöse und die Verkäufe runtergegangen sind. Also da ist natürlich nicht mehr viel zu wollen. Ich möchte aber noch sagen, jetzt weiß ich aber doch, welches Buch du meinst, das habe ich doch wahrgenommen und war dann gleich natürlich sauer, weil ich ja auch
Intro
in dieser
kommt
Zeit
nicht vor.
Schon... Intro kommt überhaupt nicht vor. Moritz von Uslan, also diese ganzen Granden, diese ganzen Opas erzählen dann, wie sie Pop erlebt haben. Ne? Die sind nicht auf dem Rücken von Jan Müller bei der Popcom geritten, wie ich es leider auch nicht getan habe. Aber
Liebe Grüße an Moritz von Uslan, das nehmen wir dich nicht. Da kann er nicht mithalten. Da kann er gar nicht mithalten oder mitreden. Aber halt, das sind halt die üblichen Verdächtigen halt wieder, die gesprochen haben. Aber trotzdem fand ich das stellenweise oder ausdrucksweise ganz gut. Ich habe die Specs-Redaktion gelesen und auch vor Sounds. Ja, wo es auch darum geht, Räume schaffen und Netzwerke. Ne? Das fand ich schon gut.
Ah ja. Meinst du, soll ich mir durchlesen? Ach, ich bin ja eh immer so... Ich bin immer so schnell wütend. Ich bin dann wahrscheinlich... Ach so, weil ich ja auch noch sagen wollte, in der NDR-Doku von Natascha Geier über die Hamburger Schule vermisse ich gar nichts. Das war kaum mehr als eine Stunde und das war eine sehr individuelle, so ein kleines Schlaglicht auf was da passiert ist, mit interessanten ProtagonistInnen. Und ich fand es super, und dass sich da alle dann so aufgeregt haben, dass sie da nicht erwähnt wurden. Weil wenn das jetzt ein Kompendium wäre, ne, was weiß ich, so ein 6-Stunden-Epos, dann könnte man schon verlangen, dass da alle vorkommen. Aber wer da alles mitmachen wollte, das fand ich dann natürlich albern, auch in der öffentlichen Diskussion, auch wie sie geführt wurde. Allerdings, ich sehe ja jetzt bei mir ein Buch, was heißt Gegenwart machen und über den Musikjournalismus jener Zeit sich artikuliert, dass da Intro und ich nicht vorkomme. Das fasst mich natürlich sofort auf.
Sofort, ja.
Aber ich würde trotzdem nirgendwo das in die Kommis schreiben.
Ja, du würdest, Film wird das, nein. So weit würdest du nicht, niemals gehen. Also um die Hörerinnen nochmal abzuholen. Die Doku, hat mir das schon erwähnt, kam raus 2023.
So lange, ne? Ist schon wieder her.
Oder? Irre. 2024? Es ist so gewesen, dass die Doku zweimal 30 Minuten war und deswegen auch nicht so umfangreich eben sein konnte. Und hinterher gab es ja dann, das haben die Hörerinnen und Hörer bestimmt mitbekommen, vor allem bei Facebook, dem Medium für ... ein Riesenbohai, anders kann man es nicht sagen, Riesenbohai, dass da alle jetzt noch Regisseurin kritisiert wurde, die Doku sei nicht feministisch genug, es fehlte dieser und jener Ansatz und vor allem fehlen diesen und jene Personen, das war spektakulär und auch aufregend. Und ich hatte aber auch irgendwann einfach echt die Schnauze voll und habe einfach auch ein paar Leute einfach blockiert, weil ich es nicht mehr sehen wollte, wenn ich das Internet aufmache. Zum Beispiel direkt danach auf Tour gegangen, Ostzonen, Suppenwürfel machen Krebs. Mhm. Die haben vor voller Hütte gespielt. Früher hatten sie nicht so viel Zuschauer. Und es gibt jetzt wieder Hua in Originalbesetzung. So zwei Beispiele, die mir einfallen. Aber das hat irgendwie so ein... Dann gab es das Buch vom Ventilverlag mit Compilation. Es hat so ein bisschen wieder was aufgemacht, so eine Retro-Runde aufgemacht, wo man Leute für begeistern konnte. Und da hat es sich doch gelohnt, fand ich.
Auf jeden Fall. Ich fand eben natürlich auch es spektakulär, das zu sehen, dieser Diskurs, der sich dann entsponnen hat auf den sozialen Medien, speziell auf Facebook, dass dann diese ganzen AkteurInnen, die ich ja früher auch so von außen so bewundert habe, ne? Ich war ja ganz großer Fan, ich war ja so starstruck in den 90ern. Also, dass wir jetzt hier reden, Miriam, ist für mich immer noch ein ganz großes Ding. Und dann sehe ich die HeldInnen von einst, wie sie sich da zerfleischen um irgendwelche 5 Minuten, die sie dann eben nicht erwähnt wurden. Und es war natürlich lustig. So,
es war schon lustig. Ja. Ja,
also
ja.
Der eine oder die andere haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich fand auch letztlich Bernd Begemann, der das ja losgetrollt hat und in einer Vehemenz dann auch weitergeführt hat, also der hat ja da auch sehr viel für einstecken müssen, zu Recht auch. Andererseits also fand ich es auch wirklich ganz gut, dass er das gemacht hat, dass eben dann dieser ganze Backlash dann plötzlich so groß wurde und wie du ja gesagt hast, das Thema dadurch auch plötzlich wieder präsent wurde und daraus auch Sachen entstanden sind, die durchaus konstruktiv waren.
Ja, man kann ja auch, denn auch, was ja auch sinnvoll ist, man kann auch über anhand von so einem Film, wo mehr Frauen als zum Zeitpunkt der 90er beteiligt waren an dieser Doku, kann auch dann über Feminismus reden. Sollte man auch. Oder man kann über eben auch darüber sprechen, was heißt das überhaupt Hamburger Schule oder was bedeutet das? Was meinst du, was das ist? Das bedeutet es nicht für mich, aber für dich wohl. Und das haben wir jetzt einfach alle mal geklärt, ne?
Ja, also wir hatten ja tatsächlich auch, als ich das angekündigt habe, dass ich mit dir hier spreche, da gab es ja dann auch schon sehr viel Trubel auf Facebook, dem guten alten Dinosaurier. Und auch da, das war ja so lustig, die Leute konnten es noch nicht hören, weil es war noch nicht draußen und beschwerten sich aber schon in den Kommentaren, wer jetzt fehlen würde. Also dieser Reflex ist auch da. Die Leute sind eh verdorben durch die Algorithmen von den sozialen Medien, dass immer Stress irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt als konstruktive Beiträge, aber dass das auch uns dann ereilt hat oder mich dann in dem Fall, dass Leute sich über mein Gespräch mit dir beschwert haben, bevor es überhaupt zu hören war.
Wer denn alles wieder fehlen würde? Und so, ja, aber das war jetzt mal auch nur ein subjektiver Abriss von uns beiden.
Und natürlich fehlten diese ganzen Hanseln, die da dann genannt wurden, aber das konnten sie in dem Moment ja noch nicht
noch
mal
wissen. Noch gar nicht wissen.
Ja, aber sie wussten, dass sie fehlen. Ja, und warum wussten sie es? Weil sie nicht so wichtig waren. So ist es doch auch.
Ja, manche waren, aber vielleicht hat man auch ein paar Menschen übersehen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Schließlich haben wir jetzt hier kein Almanach, kein Lexikon.
Wir sind nicht Wikipedia. Irgendwann kann Wikipedia dann mit ChatGPT, die können dann Podcasts machen, wo alle Fakten drin sind. Aber das machen wir nicht. Wir erzählen, auch hier eine individuelle Geschichte, genau wie das, oder einen individuellen Blick, nämlich deinen, genau wie Natascha Geier auch ihren hatte.
Wir trainieren aber jetzt, indem wir das machen, wir trainieren KI.
Absolut, die Roboter spitzen die Öhrchen hier schon, wenn wir jetzt mal wieder einsteigen. Und zwar, bevor wir jetzt den Niedergang beleuchten, gab es noch so ein, zwei Sachen, die ich so im Positiven, also wenn man sagt, wir haben das aufgeteilt in Aufstieg und Fall, die ich noch in der ersten Folge eigentlich hätte besprechen wollen mit dir, die mich auch interessieren. Es ist ja auch mein Blick. Ich möchte wissen, was hat Myriam damals erlebt und kann mir diese ganzen Leerstellen, die ich mir sonst immer privat zugekleistert habe, wie kann sie mir mal mit Fakten füttern? Aha. Und dementsprechend möchte ich mal von dir wissen, die Popcom. Das war damals ein ganz wichtiges Branchentreffen. Es gab aber auch einen Publikumstag, das fand in Köln statt und das war in den 90ern ganz wichtig. In den 90ern boomte die Musikindustrie, gerade auch in Deutschland. Ne? Durch die CD war richtig viel Geld reingespült worden durch den Wechsel von dem Format. Es gab Viva und so, es gab ganz viel Popkultur und dementsprechend war diese Messe auch so wichtig. Und ich kam dann noch von außen so vom Dorf. Wir haben bei der ersten Popcom haben wir gezeltet irgendwo unter einer Brücke und sind dann da mit so einem selbstgemachten Heftchen da und dem, es gab so einen Fanzine-Stand, über den konnte man sich akkreditieren, weil das war, hat ja auch Geld gekostet, alles diese Stände. Und da war ich dann auch ab Ende der 90er war ich dann da vor Ort und fand es ganz spannend.
Das war total und aufregend.
Mhm. Wie war denn für dich so, was sind denn so deine Erinnerungen an diese Popcom-Zeit?
Das war immer im Sommer, Ende August, und es war immer noch sehr warm, das weiß ich noch. Und ja, total glamourös. Und also das ist wirklich glamourös. Irgendwie, klar, wir hatten in der La Store Konzertabende oder Bands auf Festival, die da gespielt haben von uns. Und wir haben ja auch uns einen Stand leisten können, ne? Aber die Glamourosität lag vor allem darin, dass du da halt auch, keine Ahnung, dann sind dann halt echte Stars rumgelaufen, ne? Oder auch, da gab's doch auch mal so eine Christiane, heißt sie jetzt wirklich Christiane Kacker von MTV?
Ich lasse das ja einen Moment stehen. Ich weiß, wie sie wirklich hieß. Also Grüße an Christiane Backer.
Backer, genau. Entschuldigung, das hat sich so festgesetzt. Kannte sie auch nicht. Aber dann hat sich jemand als sie verkleidet, ja, und ist so durch unseren, ist durch die Halle gegangen und dann, ah, der ist Christiane Backer. Der ist Christiane Backer. Und das war sie natürlich nicht. Ja. So einfach eine Frau mit Hut und Sonnenbrille. Solche, also es waren schon auch herrliche Jokes, denn, ne? Und ja, wir sind von Hamburg aus gekommen und das auf der Popcom war ja auch der Ort, wo wir uns zum Beispiel auch in Real Life gesehen haben, weil sonst haben wir uns, weißt du, man hat den, ich habe mit den vielen Leuten telefoniert, gefaxt, sehr viel gefaxt auch. Und dann hat sich denn in Köln getroffen. Das war natürlich auch eine totale Überforderung und auch Stress. Dann sind denn da alle, ne? Die sieht man einmal im Jahr. Fällt dir noch was ein?
Ja, also ich möchte natürlich von dir nochmal wissen. Ihr wart ja mit Lars Dohr dann ein wahnsinnig gefragtes Label. Und dann konntet ihr habt ja nicht nur einen Stand gemacht. Es gab ja dann wahrscheinlich auch so Labelabende. Ihr habt da Bands spielen lassen. War das dann ganz einfach oder war auch das so ein bisschen umkämpft? Welche Bands nimmt man mit? Wer tritt da auf? Wo findet das statt? Wie hat das alles funktioniert?
Ja, also erstmal natürlich gerne denn halt auch neue Bands, ne, sozusagen, dass man sich da vorstellt oder neue Alben. Meistens gab es, glaube ich, soweit ich mich erinnere, immer Labelabende, aber dann wurden andere Acts, sagt man ja, so ja. Noch verteilt in der Stadt. Na klar, das war natürlich auch ein hart umkämpftes Feld, da überhaupt auch reinzukommen, ne? Also daran erinnere ich mich nicht, ne? Wir haben schon immer den Veranstalter in Köln gehabt, oder lief das alles über die Messe, über die Popcom, dass die gesagt hat, haben wir diesen Ort für euch gemietet, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur so an Stress mit Türstehern, an so Schuppen am Ring erinnern, wo man dann rausgeflogen ist, weil man diese...
Mann?
Ich rausgeflogen bin, wo ich rausgeflogen bin, weil ich diese Karte nicht mehr hatte, diese, wo man die Getränke streichen musste.
Ah,
weißt du?
Ja, ei, ei, ei.
Das ist wirklich passiert. Es ist, Hatte ich immer Angst davor gehabt, aber in Köln ist es mir passiert.
Ich kann mich erinnern, dass es irgendwie ein Large Door Event dann gab an einem Ort, den niemand vorher kannte. Das war dann auch so, das war Tanzschule Thyssen hieß das. Vorher und nachher ist mir das nie wieder begegnet. Und wenn man dachte so, Gott, Lado, komm mit dieser Musik, die wir, die so weit vorne ist und gehen in Läden in unserer eigenen Stadt, die wir noch nicht kennen. Also das war wirklich eine aufregende Zeit. Oder vielleicht ist es auch viel Projektion gewesen bei mir, aber für mich war das eine große Nummer. Mhm. Tokotronic haben gespielt im Prime Club oder Luxor, hieß es damals wahrscheinlich noch, so eine völlig ausverkaufte Sache. Man konnte ja, wenn man diesen Messepass hatte, konnte man zu allen Konzerten in der Stadt, das ist ja so ein Clubfestival dann auch gewesen. Und dementsprechend, man wusste natürlich, wo die Bands, wo jeder hin wollte, da war halt klar, da kommt man einfach nicht mehr rein, weil die so voll waren. Und da gab es mal ganz zu ganz frühen Zeiten von Tokotronic ein Event dann im Luxor und wir standen alle nur davor. Das war eh so ein Hangout. Neben dem Luxor gab es den sogenannten Mexikaner, wo man sich eh traf, wenn man nicht Bands mehr sah, sondern wenn man auf andere Leute stoßen wollte. Das war dann so ein Ding und da habe ich dann auch Leute von Large Door gesehen und habe mich aber nicht getraut, irgendwen anzusprechen.
Das, da haben wir schon darüber gesprochen, dass man in Wirklichkeit also auch, dass wir beide auch schüchtern waren, obwohl große Klappe. Also Schüchternheit, ne? Das ist mir auch so gegangen. Ja, oder so auch so Imposter-Syndrom, dass man denkt so, checken die, dass ich gar nicht weiß, wie man über Musik redet. So. Oder
ja, dass ich Deleuze nicht gelesen habe oder Foucault, wer weiß, ne, das war ja auch so hochakademisch im Gestus, auch immer das Reden darüber. Ja, so, und von der Popcom kommen wir auch schnell schon wieder auf das Ökonomische. Da würde mich nochmal Folgendes interessieren. Ich war ja später bei dem Intro, da mussten wir immer zum Melt-Festival und da war dann schon immer die Frage, wer bekommt ein Hotelzimmer, wer muss da zelten, wer nicht. Also es war immer.
Wer darf überhaupt mit?
Wer darf mit, genau, wer kriegt ein Bändchen und so. Also da haben sich schon diese vermeintliche flachen Hierarchien, haben sich da dann plötzlich, hat man schon gesehen, oder gibt's doch Unterschiede und so. Gab es das auch bei Lado, denn ihr musstet ja dann anreisen von Hamburg, war dann auch immer nicht klar, so kriegen wir jetzt 5 Hotelzimmer und welche Band darf noch bei uns mitmachen? Also gab's das auch?
Also von Bandseite sind wir mit Sicherheit total pragmatisch rangegangen, eben so mit welche Band hat hier eine Veröffentlichung, Release, die anderen bleiben zu Hause. Und und bei uns unter uns Kolleginnen, weil ich ja Promo gemacht habe, war ich eigentlich immer mit oder meistens mit. Ja, die Praktikanten, von denen hatten wir immer sowas wie 2 bis 4, denn auch nicht, sorry, ihr müsst hier bleiben oder kann nur einer mit. Ja, auch ein bisschen traurig, trist, wenn man dann nicht mitnehmen kann, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Ich habe privat geschlafen meistens.
Oh.
Bei Achim Knorr, Aachener Straße, weiter raus. Hatte die Band Der Fremde, kommt auch aus Bad Salzuflen.
Genau.
Und bei dem konnte ich immer schön ein Zimmerchen kriegen. Da war auch so schön, musste ich nicht ins Zelt.
Ja, also ich habe auch nur einmal im Zelt geschlafen, aber dann habe ich ja selber auch in Köln gewohnt, da habe ich dann auf meine eigene Bleibe zurückgreifen können. Aber ich hatte natürlich auch immer Übernachtungsgäste während der Popcom. Da war ich sehr gefragt.
Meine erste Popcom, das war totaler Einschnitt für mich. 92 oder 93, das ist die Frage.
So, ja.
Tja, da ich war mit Carsten zusammen. Carsten Hellberg von Ostzonen Suppenwühl-Machenkrebs. Und frisch zusammengekommen sozusagen. Dann so, ja, wir spielen nächstes Wochenende in Köln. Da ist Popcom. Und ich so, komm doch mit. Und dann war mir nicht klar, wovon ihr redet. Weil wir uns noch nicht so lange kannten, habe ich mich nicht getraut zu fragen. Man konnte ja auch nicht irgendwo ins Internet gehen, weil es das noch nicht gab, um Popcom zu googeln.
Ach was.
Ich wusste halt nicht, was das ist. Und saß im Auto mit Michele Avantario, der damals in der die Szene Hamburg übernommen hat von Christoph Burg, die Musikredaktion. Christoph Burg war noch nicht bei der Spex oder ging gerade zur Spex, war auch in diesem Auto. Spilker, Frank, Carsten Hellberg, Bianca Gabriel, die Designerin, die Grafikdesignerin, für uns das Artwork gemacht hat. Wir saßen zusammengequetscht in diesem Auto. Das war wahnsinnig schöne Rückfahrt, weil das so, weil da viele Sachen gerade im Umschwung waren. Ja, und wir kamen aus Köln wieder, wo ich zum ersten Mal eben auch Blumenfeld gesehen habe. Ich habe im Backstage gesessen neben Nick Cave und habe halt so, scheiße, ich bin jetzt hier, Nick Cave, also es war schon sehr aufregend. Und ich eben, wie gesagt, ich wusste nicht, was mich da erwarten würde. Was habe ich noch gesehen? Diese ganzen Papageien, die in dem Kölner Parks leben.
Genau, das sind so, ich glaube, es heißt Halsbandsittiche oder so. Das sind so grüne Vögel, die so, also eine eingeschleppte Art, die dann sich so in Köln durchgesetzt hat, ja. Ach, die gab's damals schon.
Da war ich so, ich habe besoffen morgens irgendwie Streit gehabt, auch mit Carsten. Bin dann so abgehauen in den Park und dann so, was ist das denn hier? Total psychedelische Erfahrung, dass da jetzt diese Halsbandsittiche rumfliegen. Das war schon ziemlich verrückt. Ja, und als wir nach Hamburg reingefahren sind, nach diesem überfeierten Wochenende, wo sind wir in die Markthalle gefahren, direkt runter von der Autobahn in die Markthalle Hamburg und haben die Band Come gesehen. Also es war so, die erste Popcom war 92, 93 für mich und es war sehr einschneidendes Erlebnis, auch zu sehen, was das hier Musikbusiness, wie groß das ist, wie viel Geld da eben generiert wird durch diese CDs, die noch nicht da ganz da waren, oder halt eben auch dadurch, dass die durch die Wiedervereinigung, dass da einfach ganz viele Deutsche mehr halt sind, dass ja auch Kundschaft ist für deutschen Schlager zum Beispiel oder für was da groß war zu der Zeit pur Abenteuerland und sowas, ne? Das war wirklich groß.
Ja, stimmt. Ich sag immer nur, dass die 90er Jahre dann so gut liefen für die Musikindustrie wegen der Einführung der CD. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Gerade auch die Wiedervereinigung hat natürlich den Markt nochmal sehr erhitzt, weil es da diesen Bedarf gab und plötzlich die Möglichkeiten, also dann da auch mal sich das ein oder andere zu kaufen, was man vorher nur begehrt hat von der Ferne.
Ja, deswegen ist auch diese... Wer hat denn den Pop-Standort in Deutschland ausgerufen damals?
Dieter Gorni bestimmt.
Dieter Gorni, ja. Dieter Gorni im Bund mit der SPD wahrscheinlich. Und damit nahm das Unglück seinen Lauf. Also der Aufstieg und gleichzeitig das Unglück.
Mir fällt noch eine Sache ein, die ich sehr lustig fand hinsichtlich, wer darf mit zur Popcom und wer muss in Hamburg bleiben, weil es war natürlich dann dieses Privileg, was dann einige hatten, dass man da immer da vor Ort ist. Das hat dann die vielleicht auch ein bisschen getriggert, die eben nicht da waren. Und ich glaube, Knaf Rellem hat dann eine Party gemacht, ich weiß nicht, einmal oder mehrmals, die war dann zu der Zeit der Popcom und war eben in Hamburg und die Party hieß, Achtung, Hurra, die Deppen sind weg.
Ja, genau. Herrliche Idee. Ja. Ja, das war dann halt, das hat er mehrmals gemacht, Hurra, die Deppen sind weg, die Anti-Popcom-Veranstaltung. Im Molotow war das, glaube ich.
Ah, ja.
Vielleicht auch an wechselnden Orten, aber jedenfalls war das dann auch heiß begehrt, dass man den da spielte.
Ach so, das war wirklich auch so ein bisschen mehr, ich dachte, das wäre mehr nur so eine Party, so was Privates. Nee, das war dann
wurde auch bespielt. Ja.
Ja, er war ja damals auch in einem Veranstaltungsladen gewesen, meine ich.
Knaf war Booker. Es gab von Rock City e.V. ist halt ein Verein, der sich Belange von Musikerinnen kümmerte damals, wenn ich mich richtig erinnere, hauptsächlich um Übungsräume schaffen, also Vermittlung und das leidige Thema Bus, ne? So eine Band muss ja auch auf Reisen sein. und sich auch um Autovermietung kümmerte. Und da gab es ein Hinterzimmer. Und deswegen
genau, so hieß das.
Hinterzimmer-Booking.
Sorry, ich bin so angesprungen, weil es ja auch kaum Küssen Hinterzimmer gibt hier.
Ja,
deshalb. Aber
natürlich.
Stimmt natürlich.
Ja.
Ja, genau. Und da hat nämlich Knarf, war da auch beschäftigt. Und klar, dann hat er nicht nur eine Party gemacht, sondern da auch ein paar Bands immer spielen lassen.
Yes.
Ja, aber das haben wir natürlich nie erlebt, weil wir waren ja immer auf der Popcom.
Knarf, das tut uns leid. Aber wir versuchen ja, deine Bandvermittlungsarbeit wertzuschätzen, aber wir sind nie da gewesen.
Nein, wir waren ja die Deppen. Irgendwer muss ja weg sein, damit die Geschichte überhaupt funktioniert.
Ja.
Das haben wir übernommen. Ja, aber ich finde gut, wenn du folgenden Punkt nochmal angesprochen hast mit der mit dem Transport der Bands. Es gab ja die VW Sound Foundation auch und es gab von den Sternen. Die Sternen waren ja eine der Bands, die zuerst richtig zum Major-Label gegangen sind.
Aha.
Ich glaube, das war Sony damals. Ich möchte es gar nicht nennen. Sie waren ja bei einigen Labels jetzt im Laufe ihrer Karriere. Und das wurde natürlich besonders heftig diskutiert, aber auch in ihren Texten. Es gibt ja diesen Song da und ich fahre die neu gekaufte Karre auf die Wiese. Wie hast du das denn erlebt, wie dass die Sterne so ein bisschen so vorgegangen sind, haben eben diese Indie-Zusammenhänge verlassen, haben geguckt, wie funktioniert es auf der anderen Seite und wurden dafür sehr angefeindet. War das für dich als Plattenfirmenmitarbeiterin ganz selbstverständlich oder hast du auch gedacht,
die kriegen halt jetzt auch andauernd richtig auf die Mütze. Das ging echt nicht spurlos an mir vorbei. Das war auch Jahre später, ja, als andere Bands dem Ruf des Majors, dem Ruf des Geldes, was ja aber auch den Ruf der Absicherung eines strukturierten Lebens bedeuten kann, nicht wahr? Oder eben halt auch, dass man Musik macht, nicht nur für 1000 Leute, sondern vielleicht für 10.000 Leute, dass man so ein bisschen. Das ist ja auch die Idee, dass man dass viele Leute das hören können. Aber Jahre später wurden immer wieder die Sterne angeführt als Negativbeispiel, ne? Oder als Beispiel für die sind ja beim Major, während man über andere Bands, die auch beim Major waren, mittlerweile den gar nicht mehr dazu erwähnt hat.
Ja, Blumenfilm zum Beispiel sind ja dann auch.
Ja, oder Tokus.
In den Weg gegangen.
Ja, Tokotronik ebenso.
Und du hast aber dann, du hattest dann so ein bisschen so ein Herz für die Sterne, hast gesagt, die kriegen jetzt mehr Hate ab, als es ihnen vielleicht gebührt.
Es ist schwierig gewesen, weil man hat immer als Nutznießer davon, ne, von dem Major Geld, was ich ja auch war, oder auch, dass man sich ausprobieren konnte, dass man halt tonnenweise Remix-Vinyl bezahlen konnte, was ohne diesem Geld auch nicht, oder halt eben Videos machen lassen konnte, die gut bezahlt wurden. Das ist ja schon in meinem Interesse gewesen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ich habe die jetzt nicht immer so verteidigt, natürlich, ne, weil es ist der Major der Sony, der Major der Sterne, das habe ich mich, es war ein freudscher Versprecher. Die haben ja auch so plumpe Sachen gemacht. Die haben in der Musikwoche haben die zur Popcom eine ganzseitige Anzeige gebucht. In der Musikwoche, Major ist Satan. Warum? Wie würdelos ist das? Ne? Also, die haben es einem auch schwer gemacht.
Aber es war nur eine Verständnisfrage. Die Tokotronik waren ja lange Zeit immer noch bei Lars Dohr und hatten dann diesen Vertrieb mit Polydor Universal. Aber die Sterne waren doch schon irgendwie weg bei Sony. Das war ja dann nicht mehr das Label Signum von Lado drauf. Also die sind doch den Schritt ein bisschen konsequenter oder weitergegangen.
Ja, also die hatten den Vertriebsdeal mit Polydor, Progressive, Polygram, dann Motor Music und die erste Band, die der Major ziehen wollte, ne, waren halt die Sterne. Und da hat man als Test sowas gemacht wie Universal Tellerwäscher als Maxi-CD und also auch so RED als Maxi-CD, also CD-Single, total sinnloses Ding eigentlich, eine hohe Auflage Und da hat man das probiert. Und da hat der nette Major halt die Sterne ziehen lassen und gesagt, wenn ihr anderswo, ich weiß nicht, ob das wirklich so nett war, also jetzt war nicht dabei, als sie sich unterhalten haben, zieht ihr, wenn ihr ein anderes Angebot habt, was besser ist, geht dahin. Also die Sterne konnten aus dem Deal wieder raus. Und über diesen Label-Deal mit Polygram Motor sind die Tokos, denn ja hatten deswegen das die Marke Lado noch lange an sich kleben.
Genau.
Wenn die Sterne, ich glaube fast nicht, ne? Dass das
die waren ja dann bei Epic Sony, also Epic ist ein Unterlabel von Sony und da habt ihr aber immer noch Geld bekommen, irgendwie Verlagsgelder oder wie. Oder ich dachte, die wären dann gar nicht mehr, hätten gar nichts mehr mit Lado zu tun gehabt, wenn sie bei Sony waren.
Also wir haben ein Stück weit das Management gemacht, Promo gemacht. Ja. Verlag ist ja lange, ich glaube, jetzt immer noch bei Lado gewesen. Aber sie haben sie haben dann einen Künstlervertrag bei Epic Sony gemacht, wenn ich das richtig erinnere.
Okay, also auch, es sind alle Bands dann letztlich immer noch in irgendeiner Form auch verbunden geblieben, entweder sichtbar oder unsichtbar.
Ja.
Jetzt sehe ich mit Schrecken, dass du wieder einen Kugelschreiber in der Hand hast.
Schon
bei
ist
der
weg.
Ersten Aufnahme ist uns das, ist das ja schon mal aufgefallen.
Er ist wieder weg. Versprochen.
Ja, aber die Sterne haben ja noch einen weiteren großen Sündenfall produziert im Rahmen der Hamburger Schule. Es ging ja auch immer um Haltung, es ging um Integrität, sich nicht zu verkaufen und aber trotzdem irgendwie vielleicht eine Karriere zu machen am Markt als Band. Fair enough. Und sie haben ja bei der Jägermeister Rockliga mitgemacht. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das war ganz, ganz furchtbar. Also es war wirklich furchtbar. Die Jägermeister Rockliga, korrigier mich, Linus, du kannst dich bestimmt auch noch sehr gut daran erinnern, dass da Bands, es wurde ein Wettbewerb irgendwie auf diesem Festival gemacht und es ging nach Applaus oder so. Die Band, die den meisten Applaus bekommen hat, hat irgendwie die meiste Gage gekriegt oder sowas.
Das war so eine Art Turniermodus. Es gab dann mehrere Veranstaltungen, wo immer zwei Bands aufgetreten sind gegeneinander und dann wurde eben geguckt, wer gewonnen hat und dann wurden die dann nochmal mit der nächsten Band, die auch gewonnen hat, in einer anderen Stadt dann gegeneinander.
Ach so, das war das. Dann ging es so weiter. Also
genau, das war halt wie so ein bisschen so eine Tabelle, beziehungsweise wie jetzt der DFB.
Wie Bundesliga.
Ja, genau, deshalb hieß es ja auch so. Und ich habe ja dazu noch beigetragen, weil, also jetzt nur ganz passiv, aber ich hatte ja damals eine ganz große Schwäche für Red Bull mit Jägermeister. Das hat damals noch keiner getrunken. Ich und meine Clique, wir waren total versessen davon. Und das ging ja einher mit der Aufwertung der Marke Jägermeister. Das war in meiner Jugend, war das noch No Front, ein Alkoholiker-Innen-Getränk gewesen. Das hat man nicht angefasst und das war dann plötzlich die Marke, wurde dann irgendwie hip und hat das dann auch aufgegriffen, hat das sicherlich auch verstärkt mit dem eigenen Marketing und dem eigenen Imageberatungssystem. Und dann hatten die plötzlich so ganz viel Geld immer auszuschütten und man fand es natürlich mega uncool. Also die haben viele Sachen auch mit in Anzeigen geschaltet und hatten dann diese Jägermeister-Rockliga.
Wenn man halt denkt, wenn die Gage stimmt, dann stimmt halt die Gage. Aber es wurde natürlich da in Hamburg zur Disposition gestellt, dass es halt natürlich nicht geht. Vor allem nicht für so eine scheiß Alkoholmarke, ne? Also man überhaupt nicht für Marken spielen sollte. Und dann auch noch das. Lange auch kam das immer wieder aufs Tablett, warum das gemacht wurde, aber es wurde halt ausgehalten und ausdiskutiert. Und letztendlich haben dann so angebliche Widersacher, wie auch immer, rückblickend, man hat ja so, keine Ahnung, so als Gegenpol werden jetzt zum Beispiel Ted Geier von den Goldenen Zitronen, Ted hat denn Regie gemacht für das Video, was hat dich bloß so ruiniert? So, das wurde einfach so abgearbeitet. Also eigentlich ist das eine gute Diskussionsgrundlage.
Ja, also ich habe das wirklich den Stern auch nie übel genommen, wohingegen ich aber, also ich habe nie mit irgendwie nie schlecht über die Bands von Lado und Konsorten gedacht, aber ich habe wahnsinnig schlecht über diese anderen Bands gedacht, die Major-Firmen ja auch noch auf den Markt spielen. Es gab ja eben dann nicht nur so, dass sie dann die Originale anwerben wollten von euch, sondern
es gab eigene Originale haben.
Eigene Bands. Epic Sony, die Sterne hatten, die hatten dann damals die Band Samba. Eine Band, die auch eine lange Geschichte danach noch hatte und auch irgendwie
tatsächlich
mittlerweile als integer gilt. Aber das war für mich so, das war so das rote Tuch. Jetzt kommen die mit ihrem Scheiß und wollen uns das verwässern und kaputt machen.
Ja, das haben sie meines Erachtens auch geschafft. Also ist natürlich, also jetzt nicht unbedingt jetzt Samba in Personalunion, aber in dem Moment, wo halt wo das halt lief mit den Sternen und Tokotronik und auch Blumfeld, dann haben die Majors natürlich auch gesagt, so wir wollen jetzt auch sowas und wenn es die nicht gibt, dann schützen wir uns, also holen wir die uns halt selber und das Merkmal der, die singen ja auch auf Deutsch, ne? Boah, darüber möchte ich gar nicht reden, über sowas. Also, weil das ist so, ach, herrje, gibt es irgendwie so einen Spruch mit Ausverkauf, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Die Katze beißt sich selbst in, weiß ich auch nicht, also einfach Ausverkauf, Sellout natürlich, klar. Das war dann genauso, also in dem Moment, wo halt das Geld da war, ging es auch wieder in den Bach runter.
Wer kennt nicht das gute alte Sprichwort, die Katze beißt sich selbst in den Arsch, das ist Ausverkauf.
Genau. Das kennen wir doch alle.
Aber ich weiß, ich verfolge ja deinen Social Media Grind auch schon sehr lange und ich weiß, dass du auch, genau wie ich, mit nicht so viel Wohlwollen auf diese ganzen Trittbrettfahrer-Bands geschaust und geschaut hast auch. Also es gibt ja Bands, wenn man sich jetzt noch so erinnert, so Selig, das war ja schon so ein bisschen so eine andere Richtung, aber das wurde uns auch so dann verkauft. Das habe ich auch gehasst. Mhm. Sie hat geschrien heute Nacht wie ein sterbendes Kind. Diese komischen, diese Sexmacker-Lyrik, die wurde mir noch als Hamburger Schule äquivalent verkauft. Unmöglich.
Unmöglich.
Sportfreunde, Stiller, Nationalgalerie, alles war alles für mich, ging gar nicht.
Sträuben sich mir manchmal auch noch die Nackenhaare. Also jetzt gerade wieder, wo du es angesprochen hast.
Ich hab ja, wo ich so schön selig gesungen habe. Ja. Ne? Gibt bestimmt auch Leute, die denken, oder vielleicht ist Jan Plefka auch ein großer Künstler, ich weiß es nicht.
Also auch alle sagen, dass er nett ist und ganz toll ist und so. Aber ich habe das nicht überwunden. Und ich habe es hart abgelehnt zu der Zeit. Tut mir leid an dieser Stelle. Das dann mal zu sagen.
Genau, das ist ja auch unsere Therapiestunde hier, Myriam. Wir können mal sagen.
Schreibt es in die Comments. Was haltet ihr davon?
Wer da alles dann doch wieder ganz toll war und ganz wichtig. Mhm. Also ich fand's furchtbar. Es gab eine Band, die war relativ albern und nicht so wichtig. Deshalb kann ich sie hier mal erwähnen. Die hießen Heinz aus Wien und die hatten so einen lustigen Song, der hieß Ich hab mit Tokotronik Bier getrunken. Kannst du dich daran noch erinnern? Du guckst so Fragen eher.
Ja, also ich Heinz, das war auch das Logo von dem Ketchup, ne? Und ich erinnere mich natürlich an das Lied, aber ich habe es nicht mehr im Ohr oder so, nein. Ja,
kein Problem, ich singe es dir auch gerne das nochmal an. Und ich habe mit Tokotronik Bier getrunken und die UASI nur live gesehen.
Ja, sehr auch sehr gut gewienert, Linus, sehr gut.
Ja, ich kurz klackt wie sächsisch, aber ich meinte natürlich wienerisch in diesem Akzent. Entschuldigung an unsere österreichischen HörerInnen.
Ja, das war dann ein Tribute zu dem Toko-Song Ich war Pizza essen mit Marky Smith.
Würde ich auch sagen. Und da konnte ich mich noch so ein bisschen reinsteigern, weil da hatte ich auch das Gefühl, das sind halt Fans, die da so ganz ehrfürchtig nach Hamburg, nach Tokotronik schauen. Mhm. Das konnte ich ihnen eher verzeihen als diese Bands, die uns wirklich als äquivalent angeboten wurden.
Ja.
So, jetzt sind wir ja schon mitten im Niedergang hier.
Ich hatte mir noch, du hast dich doch gefragt, was sind deine persönlichen Highlight-Alben der ersten Hälfte der 90er? Ja, wenn wir über Musik reden, was ist ja unser Steckenpferd ist, da musste ich jetzt auch noch nachdenken, Highlight-Alben, da gibt's ja hunderte in Wirklichkeit. Aber in Wirklichkeit war ich ja so eine Indie-Rock-Tante. Pavement, My Bloody Valentine, Guided by Voices, Sonic Youth, so ein bisschen abseitigeres wie My Dad is Dead oder Bastro. Und so von den Dance oder Elektro-Acts, da fällt mir jetzt einfach nicht mehr ein. Ich meine, das habe ich ja auch gehört, aber nicht Alben. Aber das fällt mir einfach nicht mehr ein. Ist weggefeiert.
Naja, so ist es dann. Ne? Der Songwriter, die Songwriterin bleiben vielleicht dann doch noch mal mehr stehen über die Jahrzehnte als der Dance-Track. Also, aber das ist vielleicht auch nur mein Blick, weil ich da so drauf gucke. Also,
du bist ja auch schon tanzen gegangen, Linus, oder? Aber man weiß halt nicht mehr, was das genau war.
Ja, sonst hätte man ja keine Drogen bekommen. Aus den Indie-Clubs war das wieder schwierig, aber gut.
Ja, naja, mit Tanzen, ja, genau. Also ich habe die meisten von den Maxis habe ich jetzt wieder ausgegraben, weil man nicht ja so ein DJ-Comeback hatte, die letzten 2 Jahre. Aber die Indie-Rock-Platten, die bleiben jetzt hier im Regal stehen. Die habe ich nicht mehr angerührt. Die bleiben jetzt hier schön da in die Ecken, in die Lücken werden sie reingepresst, dass ich sie nicht mehr rausholen kann. Ich bin jetzt, also DJ Melanie ist voll auf House, Elektro, Quatschmusik. So, auch Quatschmusik natürlich, ja.
Toll, also sowas wie Blue, da wird die, da wird da. Ja, was meinst du mit Quatschmusik?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde so, wenn ich es hätte, würde ich Hardcore-Vibes spielen oder was von Blümchen.
Das fand ich immer geil.
Das, wenn ich es auf Vinyl hätte, dann würde ich das spielen. Habe ich aber nicht. Aber vielleicht hört es ja auch jemand, der mir denn Blümchen-Vinyl schenkt.
Ich hab die Best-of von Blümchen auf einer Doppel-CD. Das muss reichen, aber viel ist es nicht.
Doppel-CD. Das ist richtig, ja, nicht schlecht.
Ja, ich höre, man kann DJ Melanie, also dein Imprint an den Turntables, auch buchen.
Ja, ich muss es mich nur rar machen dabei, weil ich darf es nicht zu oft machen. Nämlich, weil ich habe tatsächlich überwiegend alte Platten, ja. Und wenn man die zu oft hintereinander, weißt du, irgendwann hast du ja so ein System im Kopf, du weißt genau, wenn ich jetzt das auflege, das Stück vom Whirlpool, der passt RG Snook wunderbar hinten dran. Du hast so eine abgespieltes Set quasi im Vorher, das ist natürlich irgendwann langweilig, ne? Also neue Platten brauche ich immer und auch unterschiedliche Aufgaben. Also ich finde es auch toll, in Bars aufzulegen, wo man halt nur zuhört und dann halt eben eher so Schredder Zuhörmusik spielt oder Popmusik einfach. Und nicht, wo es jetzt darum geht, jetzt wie zu feiern oder Party. Das ist ja eh nicht mein Zuhause mehr. So Tanzzwang ist ganz schwierig, finde ich. Weil als DJ habe ich Angst davor, dass getanzt wird. Das ist auch keine gute Grundlage eigentlich. Aber ich hatte jetzt das Vergnügen, ich habe die Suppenwürfel, Kurzform von Ostzone Suppenwürfel Machenkrebs, haben mich 23 gefragt, ob ich mit denen wieder auf Tour gehen würde, weil ich sofort Ja geschrien habe und dann mich da wieder. Also auf Tour gehen hieß sie denn, also Platten auflegen vor und nach dem Konzert oder auch in dem Fall, früher hätte ich den Merchandise noch gemacht, was ich jetzt nicht mehr gemacht habe, dass man da ich mich sofort wieder wohlig und zu Hause gefühlt habe und deswegen auch Folgeaufträge angenommen habe. Auch das auf Tour sein wieder, ne, das für die Suppenwürfel nicht, die hatten auch eine lange Pause, aber dann war ich mit den Goldenen Zitronen mit. Für die ist es ja auch ganz normal, dass man in den Bus steigt und dann da die Türen aufmacht, wenn man angekommen ist, den ganzen Zeug auf die Bühne trägt, verkabeln. Und ich wusste erstmal, hey, wie war das denn nochmal? Was müssen wir denn alles machen? Ja, weil wenn man erstmal drin sitzt, der Bus fährt, dann passiert alles von ganz alleine. Irgendwie.
Ja, man sammelt die Sanifair-Coupons und benutzt sie nie.
genau.
Sehr schön. Aber die goldenen Zitronen, das ist vielleicht auch noch mal eine gute Überleitung zum Thema, was bestimmt auch der Hamburger Schule dann irgendwann, sie zersetzt hat, aber diese vielen Diskussionen. Die goldenen Zitronen haben ja diese Verweigerungshaltung. Die hatten ja eine Platte, die hieß Dead School Hamburg, Ende der 90er. Bezieht sich ja auch schon auf die Hamburger Schule, aber natürlich Tokotronik haben den Viva Komet-Preis Jungdeutsch und auf dem Weg nach oben abgelehnt, wegen des Titels. Ich kann mich auch noch erinnern, die Ostzonen-Suppenwürfel, du hast sie gerade wieder erwähnt, hatten als der Höhepunkt von deutschsprachiger Musik gerade eben auch über Lado lief, dann haben sie ein Instrumentalalbum gemacht. Also wie war das irgendwie nervig, produktiv oder war das im Endeffekt der Prozess, gehörte das genau das dazu? Ich frage mich immer, also dass das alle immer genau das gemacht haben, was sie nicht sollten. Das macht einen ja auch verrückt im Nachhinein.
Also es war natürlich das, was es ausgemacht hat, ne? Also das Verweigern. Und konnte dem auch früher auch schon meistens beipflichten, dass Nein sagen besser ist als Ja sagen. In dem Sinne, dass man sich nicht vereinnahmen lässt, über jung, deutsch und auf dem Weg nach oben zu sein. Und der Albumtitel der Zitronen, Dead School Hamburg, ist natürlich ein Witz und ich weiß, sie haben es lange bereut.
Warum?
Weil es halt eben als Abgesang von Hamburger Schule so richtig gelesen wurde. Aber eigentlich, das Album hat ja nicht wirklich was damit zu tun, dass man sagt, ey, das ist jetzt hier over in Hamburg. Also gar nicht.
Und die Zitronen waren ja auch nie so die Hamburger Schule-Band in der Wahrnehmung. Der Titel hat ja auch noch einen zweiten Teil. Er heißt Dead School Hamburg, Give Me a Vollzeitarbeit.
Genau.
Ja, schon ein bisschen funny.
Also Spaß haben die Zitronen immer so auf den Witz zu haben. Es ist ja gar nicht so, dass die immer so ernst auf die oder streng sind, auf die Sachen gucken. Das ist auch schon witzig mit denen.
Weil du in der In-Crowd bist. Also ich möchte nicht mit Ted Geier und George Cameron socializen müssen in der Kneipe. Horrorvorstellung.
Ah, das hältst du aus.
Ich zerbrech schon an kleineren Tasks, aber schön, dass du es mir zutraust. Und was ich eben auch gesagt hatte, kein Seier, das Instrumentalalbum der Ostzonen-Suppenwürfel, wie kam das bei euch, bei Lado an? Hat man dann gesagt, genial oder auch gedacht, so Mann, ey.
Von anderen Mitarbeiterinnen weiß ich, dass das eben, oh Mann, ey, warum jetzt ausgerechnet ist, wär euer Hamburger Schule-Album gewesen. Aber die Band hatte uns zu dem Zeitpunkt einfach nichts zu sagen. Ich glaube, man hat sich zu der Zeit entschieden, dann nur CD zu machen, weil man dachte, es lohnt sich nicht, jetzt hier zwei Formate, Vinyl und CD zu machen. Also es war schon so leicht enttäuschend. Zu einigen, ich finde das Album super. Ich finde es auch nicht schlimm, also schlimm sowieso nicht. Ich finde, es muss genauso gut Instrumentalalben geben. Ich mochte es.
Das hat aber doch nicht verkauft. Das ist mir nie wieder begegnet im Nachhinein. Also
Es hat sich nicht gut verkauft, aber inzwischen, ich hatte mal bei Discogs geguckt, weil ich habe mein letztes Exemplar vor ein paar Jahren dummerweise verschenkt und es ist richtig teuer jetzt, weil die halt so eine kleine Auflage waren. Aber die gibt's ja auch bei den digitalen Streaming- und Download-Plattformen im Internet zu hören.
Und du bist ja mit den Suppenwürfeln jetzt auf Tour auch immer gewesen. Spielen sie denn da noch was, diese von diesen Instrumentalstücken dieser Platte?
Sie haben ja auf der Tour, wo ich mit war, haben sie ihr Album Leichte Teile kleiner Rock gespielt. Und das auch tatsächlich in der vorgegebenen Reihenfolge, wie es auf dem Album war. Und da ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch ein Instrumentalstück drauf. Und eine Zugabe hat sich vielleicht auch noch was versteckt gehabt, was instrumental war. Das haben sie sehr streng halt nur dieses Album gespielt, weil die Tour damals vor 20 Jahren nur sehr kurz war und danach die Band so, die haben sie ja nicht aufgelöst, aber es war irgendwie vorbei, ne, die Zeit. Und dann wollte man halt da wieder anknüpfen. Und da waren halt wunderbare Tour und waren sehr viele Leute da, die Band wahrscheinlich auch nie, also auch jüngere Leute, Das fand ich sehr gut. Und aktuell nehmen Sie, haben Sie gerade Stücke aufgenommen für eine EP. Suppenwürfel. Sie sind wieder da.
Muss man mit rechnen. Ja. Ja, Sie haben ja mit Franz Joachim Büchner haben Sie ja auch jemand aus so der jüngeren Generation. Ja. Und ich finde, das steht Ihnen auch sehr gut zu Gesicht.
Ja.
Von Haus aus allein, von Wegen verschieden. Genau, ich wollte auch hier mal wieder was ansingen, damit ich das noch...
Von Haus aus allein.
Von Wegen verschieden. Ja, checkt's aus hier, unsere Suppenwürfel. Aber da kann ich jetzt hier gleich eine schöne Überleitung auch noch bringen zu der Diversifizierung, die ja dann auch stattfand. Also anfänglich würde man ja denken, es war Gitarrenmusik und deutsche Texte, die halt ungewöhnlich waren. Deshalb hieß ja auch Diskurspop, weil da mehr verhandelt wurde als einfach nur jetzt vielleicht eine kurze Liebesgeschichte oder eine Sehnsucht. Und dann ging es aber los, wir haben ja schon gehört, es gab Ladomat, es gab dann plötzlich Elektro, es gab jetzt dann Instrumentalalben, es gab aber auch Country mit Fink und so. War das vielleicht auch, wenn wir uns fragen, warum ging es dann den Bach runter, der Niedergang, dass es sich natürlich diversifizieren musste?
Ich habe das nicht nur jetzt, sondern auch früher definitiv auch schon als Aufwertung gesehen, dass es neue Leute dazukommen, die was anderes machen. Oder du hast auf einmal die Möglichkeit, du musstest dir nicht in ein teures Studio einmieten, sondern man hatte die Möglichkeit, selber aufzunehmen und Musik zu machen. Mit dem Imperial-Studio, was von Thies Münter, Menserens und Jimmy Siebels aufgebaut wurde, so ein Kellerloch, was aber eben auch dazu geführt hat, dass man sich die Produktionsmittel selber in den Keller gestellt haben und halt dann auch selber eben auch probiert haben, bis dann sowas wie Ego Express dabei rausgekommen ist oder die Band Stella oder diese Compilation Camp Imperial, das war ja die Studio-Compilation damals. Und ich würde das eher so als Bereicherung sehen. In Personalunion ist ja zum Beispiel Menserens, der bei die Regierung Bass gespielt hat, war das Neue Brot zeitweise auch. Und dann gab es Ego Express, die Vögel. Wo hat er noch mitgespielt? Stella oder Thomas Wenzel, ein 1000 Sasser auf 100 Baustellen. Wird das schon alles so in eins Hamburger Szene? Also weil ist es ja... haben wir, glaube ich, noch gar nicht so, aber an anderer Stelle öfter darüber gesprochen, dass Hamburger Schule ja gar nicht so das Genre ist, sondern eigentlich nur ein Begriff ist für eine Musikszene. Also so sehe ich das jedenfalls.
Ah ja, ich würde natürlich als Werber sagen, der Markenkern wird überdehnt, wenn zu viele unterschiedliche Ästhetiken bespielt werden. Aber der Markenkern war natürlich die Leute, die Haltung und die Art zu texten. Und auch eben auch diese Verweigerung, über die wir schon gesprochen haben, das waren halt die Sachen. Und im Endeffekt, klar, die Musik konnte variieren.
Mhm. Also für meinen Geschmack jedenfalls. Aber das war halt... das Label Deutschsprachigkeit aus Hamburg, wann hat das aufgehört? Wann hat das nicht mehr funktioniert? Als es zu groß wurde, eben halt eben auch diese die Majors selber eigene neue Bands sozusagen dazugeholt haben. Ich kann da keinen Schlusspunkt setzen. Kann nur von mir sprechen, dass ich irgendwann einfach die Faxen dicke hatte und nach Berlin gezogen bin.
Das war natürlich auch ein großer Verrat. Ja, aber wirklich, diese ganze Berlin-Zieherei hat mir aus der Peripherie auch nicht gefallen.
Nee.
Aber wir kommen gleich mal zu deinem Ende bei den Labels. Aber ich möchte bei der Diversifizierung noch eine Sache anschneiden, die mir auf der Seele brennt, wo es wirklich zu weit ging. Und zwar, kennst du die Musikrichtung Rockabilly?
Ja, sicher.
Da gab es nämlich auch eine Veröffentlichung, wo man dachte, jetzt hat Lars Dohr sein goldenes Händchen verloren, war zumindest meine Vorstellung. Das war eine Band, Rockabilly Mafia wurde
aus Elmshorn
veröffentlicht. Grüße gehen raus, aber die Band, habe ich auch gesehen, gibt's heute noch. Die machen immer noch Musik, Respekt, bestimmt auch ganz toll, aber ich fand es musikalisch schon etwas befremdlich. Und damals hat das Info, also jeder CD lag dann immer so ein Info bei, wenn man das an Medien rausschickte. Und das hatte der Labelchef selber verfasst, Karol von Rautenkranz, ja, unser Guru, der das alles da losgetreten hat. Und da stand bei dieser Musik, dass es Musik, dass Musik wieder Eier bräuchte. Das war da damals so eine Floskel, die auch so aus dem Fußball kam, so Männlichkeit dann mit Hoden gleichgesetzt wird und so Musik bräuchte Eier. Und ich dachte, genau dafür bin ich ja nicht in die Hamburger Schule eingetreten, um diese komische Männlichkeit.
Diese Zettel dazu kriegen. Wo das draufsteht.
Diese Zettel, ja. Ich wollte schon eure Zettel bekommen, aber es sollte nichts mit Eiern draufstehen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Linus, ich kann mich sehr gut daran erinnern und ich bin echt froh, dass du das ansprichst, damit ich dieses Missverständnis hier aufklären kann.
Ah.
Weil das war gar nicht von Karol. Also erstmal vorweggestellt, Rockabilly Mafia ist halt eine der ersten Bands, mit denen Chris und Karol überhaupt zu tun hatten. Also war halt schon immer auf dem Label. Da hatten die ein extra Sublabel Teen X gegründet und gute Band meines Erachtens, Rockabilly halt, wenn man es mag. Und dieses Info, Gott, das war halt ein Witz. Natürlich. Ich habe Karol verarscht. Ich habe zu ihm gesagt, schreib doch Musik mit Eiern. Ich habe ihm das gesagt. Und er hat dann das genommen. Und ich habe das, es war natürlich ein Joke.
Aber dann hat er es ja doch geschrieben. Also nur du hast es für ihn
geschrieben. Ja, aber ich bin schuld. Ich bin schuld daran. Karol hat mir vertraut. Die Band hat uns vertraut. Die Band hat uns auch vertraut.
Das sind ja, ich weiß nicht, ob es für alle Hörenden so eine brisante Enthüllung ist wie für mich, aber ich denke so, what? Da hatte zum ersten Mal für mich die Trophäe Risse bekommen. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, naja, das sind da auch nur irgendwelche Macker.
Hast du auch nicht angehört denn natürlich?
Doch, ich habe das bestimmt mal gehört. Furchtbar, dieses also ich kann Rockabilly nicht so gut nachmachen und es hat sicher seine Berechtigung, aber das hat nicht zu mir gesprochen.
Ich schicke dir nachher nochmal einen Link. Also ich geb dir persönlich jetzt nochmal, weil ich die Zuschauer nicht Zuhörerinnen nicht weiter damit aufhalten möchte, weil man kann ja selber gucken, aber dir schicke ich nachher nochmal ein paar Links.
Sehr gut, genau. Ich werde noch meinen Frieden machen mit der Rockabilly-Mafia, nachdem das alles nur ein Joke war. Ja, das ist ja wie im Internet, wenn man irgendwas ironisch sagt und erzählt sich dann bei den in der Rezeption oft nicht. So war es dann auch in diesem Fall.
Ja. Ach, und ich bin froh, weil ich dass ich das aufklären konnte. Falls es jemand anders noch im Gedächtnis geblieben sein sollte, das ist meine Schuld gewesen.
Du hast da viel Schabernack getrieben, merken wir. Aber dann warst du irgendwann bei Lado raus und bei Buback auch raus. Wie hat sich denn das für dich angefühlt, dann nicht mehr Teil dieser Geschichte zu sein?
Ja, das war furchtbar. Und letztendlich war auch das der Grund, dass ich nach Berlin gezogen bin. Also es lag einfach auf der Hand. Also wenn man in Hamburg das Beste gemacht hat, was soll man denn in Hamburg noch bleiben? Wenn man das Beste gemacht hat, dann ist es einfach, mir war klar, ich würde da traurig hinterher hängen derzeit. Und deswegen war es folgerichtig, dass ich einfach in eine andere Stadt ziehen musste. Und Berlin, da ist zu der Zeit Universal Music hingezogen oder waren schon da und ich wusste, ich müsste mich als freie Promoterin, Pressepromoterin mein Geld verdienen. Da bin ich halt Universal Music gefolgt, weil da war das, wo ich wusste, da kriege ich Jobs von denen.
Okay, du hattest da dann eine berufliche Perspektive auch, eher als Dienstleisterin und nicht mehr so im Zentrum der Bewegung. Was dürfen wir denn wissen? Ich weiß es ja, das ist ja nicht ganz so, du bist nicht überall ganz im Frieden gegangen oder wie war das? Wie können wir diese beiden enden, wenn man das jetzt gehört hat und denkt so, ach, jetzt ist die da nicht mehr da gewesen. Warum eigentlich? Was kannst du denn da erzählen?
Puh, also sag mal so, bin selber daran nicht ganz unschuldig gewesen, sagen wir so, dass man mich hat gekündigt hat, ne? Im Fall von Buback war es eine ganz kleine Personalentscheidung im Sinne von, das war zu aufgeblasen mit Deutschrap. Also wenn man jetzt, man konnte nicht jedes Jahr mit einem Beginner- oder Dynamite Deluxe-Album rechnen, dann kann man seine Mitarbeiter, da war ich nämlich fest angestellt und habe sehr viel Geld verdient. Und alle haben Einheitslohn gehabt zu der Zeit. Das ging denn nicht mehr, ne? Also, da musste man dann Einschnitte machen und das war zu der Zeit nicht einfach, mit mir auszuhalten und dann bin ich gegangen.
Du wirkst aber doch so freundlich, ja, und so lustig, so verträglich.
Ja. Ich bin auch schon sehr, kann auch sehr streng sein. Ne? Bei Lado ist eigentlich auch eine Personalentscheidung gewesen. Gab es auch richtig Streit zwischen Carol und mir, dass Carol letztendlich auch keine Wahl hatte, außer zu sagen, wollen wir uns jetzt trennen.
Aber du hast ja auch mit ihm Kontakt.
Ja.
Noch.
Ja.
Jetzt ist ja alles auch wieder verflogen.
Das ist, genau. Wir sind befreundet und ich meine, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her und gerade Carol schätze ich gerade jetzt sehr, weil der auch in diesen rückblickenden Sachen, ich habe keine Ahnung, es kommen ja die Alben jetzt wieder raus bei Tapete, die Teile, die einen Anteil im Katalog jetzt haben von Lado, und dann habe ich öfter mit Carol zu tun und das ist, schätze ich total.
Und du hast ihm ja mit dem Eier-Zitat auch noch einen mitgeben können.
Ja, das ist immer so. Insofern. Zwischendurch muss man solche Sachen machen.
Das ist schön. Ich bin ja wie viele wahrscheinlich ein Harmoniemensch und freue mich zu hören, dass du jetzt da nicht im Krieg noch bist mit allen von damals. Aber damals, habt ihr euch trennen müssen. Mhm. Kannst du uns denn trotzdem etwas sagen? Du warst nicht mehr dabei, als es mit Lars Dohr zu Ende ging. Das muss so Mitte, Ende der 2000er gewesen sein. Aber es lief in den 2000ern ja schon nicht mehr rund. Sie hatten keine relevanten Acts mehr und alles, was sie sonst auf den Markt brachten. Also Robocop Kraus hatten sie noch. Das hat sicherlich auch eine Tragweite in so einer Szene, aber das war keine große Band am Box Office. Woran ist das zugrunde gegangen und wie was kannst du darüber sagen als von außen? Warum ist das zu Ende gewesen dann?
Tatsächlich, wie du sagst, wahrscheinlich ist die Band halt nicht mehr da waren, ne, also keine relevanten neuen Bands dazugekommen sind. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es Anfang, Mitte der Nullerjahre der ganzen Branche total Bach unterging wegen Raubkopien, zwar nicht auf CD brennen, sondern Napster, früher illegale Downloads. Ich weiß gar nicht, seit wann es iTunes und Apple Music gibt. Aber auf jeden Fall hat das so reingehauen, dass es ja sogar bis nach Berlin, als ich als Freiberuflerin auch total auf dem Zahnfleisch gekrochen bin, weil auch da den großen Firmen ging es halt nicht gut wegen dem Internet.
Aber bei Lado hatte ich auch so in Erinnerung, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber du warst ja schon nicht mehr dabei, dass es auch sehr ungünstig dann war, diese Insolvenz, dass es Bands gab, die zu der Zeit auf dem Label waren, die dann alle Rechte an ihren Platten sind dann auch mit untergegangen, also konnten dann ihre eigenen Sachen also nicht mehr veröffentlichen, beziehungsweise hatten da dann nicht mehr die Zugriffe.
Das weiß ich nicht und ich hoffe, dass sich das gelegt hat, im Sinne von befriedet hat. Ne?
Das war so ein bisschen schade, weil das war ja so ein relevantes Label und der Untergang war dann doch schleichend, hat sich über Jahre hingezogen und man hat dann nicht selber aus freien Stücken mit einem Knall dann aufgehört, sondern irgendwann war man dann, glaube ich,
Langsames Siechtum.
Aber das hast du nicht, wie hast du da drauf geschaut aus Berlin, dann vielleicht mit einem gewissen Genugtuung oder war dann dein Groll schon verstrichen?
Nee, ich hatte ja hier, wenn du neu ankommst und erstmal wieder neu sortieren und überlegen, ich mache jetzt Dienstleister richtig, ja, da hatte ich schon einiges mit zu tun. Und als, und dann eben, wenn es der Branche schlecht geht, dann machst du auch Dienstleistungen, die früher ein paar Jahre davor mit der Kneifzange nicht angefasst hätte. Ne? Im Sinne von, also jetzt nicht wegen wählerisch sein, sondern das Prinzip bei Lado war ja halt auch das möglichst authentisch, ja, wie soll ich sagen, also ich bin keine professionelle Pressepromoterin gewesen, die jetzt die Leute anruft und fragt, wie hat dir die Platte gefallen, willst du darüber was schreiben? Und wenn ich es bei Lado denn doch gemacht habe, dann ist es mir, es ist eine Selbstverständlichkeit gewesen. Es war der Auftrag, ne? Mhm. Und als Freiberuflerin sich neu aufzustellen, das habe ich schon mal versucht gehabt zwischen Glasdor und Buback. Da lief's wie geschnitten Brot, aber hier in Berlin war es für mich einfach so ein Siechtum sozusagen. Ich glaube, ich habe meine letzte Platte, die ich verschickt habe, mein DJ-Verteiler war Engel von Rammstein mit Pet Shop Boys Remix. Und da wusste ich in dem Augenblick, als ich die Platten in den Karton und Adressaufkleber drauf machte, okay, das war's jetzt. Du, lieber DJ, du kriegst nie wieder Post von mir. Zack. Das war's, irgendwie wusste ich, dass es vorbei ist. Also ich habe das Ende von Lado eben nicht verfolgt. Ich habe natürlich vielleicht auch aus dem Trotz oder Groll raus oder so, das interessiert mich eh nicht, was natürlich auch nicht stimmte wahrscheinlich, aber ich hatte tatsächlich sehr viel in Berlin mit mir zu tun.
Und du bist ja dann auch ans Theater gewechselt, wie wir Fans wissen. Bei René Polish hast du sehr viel gemacht.
Ja. Ich habe irgendwann Hartz IV beantragt, weil es mit der Musikbranche ja nicht mehr weiterging. Und in meiner erst so großen, vormals billigen Berliner Wohnung waren das immer 5 Leute, die hier zusammenlebten. Und dann hat Schorsch Cameron, der hat im Prater der Volksbühne, das ist die kleine Spielstätte der Volksbühne, in der Kastanienallee, ein Stück gemacht mit, wo unter anderem auch Jens Rachut mitgemacht hat zu der Zeit und Eisstadt hieß das weiß ich noch. Und da war ich in jeder Vorstellung und darüber hinaus habe ich halt auch alles andere gesehen, was in diesem Spielort lief. Dann eben auch Stücke von René. Und als Schorsch dann wieder nach Berlin kam oder ein Proben angesetzt wurden für neue Stücke, da habe ich gesagt, ich möchte gerne mitmachen. Und dann da durfte ich mitmachen und bin geblieben. Hauptsächlich bei René Regieassistenz gemacht. Mhm. Und dann hat Krite, wir waren schon zusammen zu der Zeit, der halt auch, bevor ich Assistentin wurde, hatte ich wiederum auch ein Ding über Schorsch, der wurde gefragt, kennst du jemanden in Berlin, der Musik machen könnte bei Stefan Pucher, bei einem Stück im Prater? Und dann hat Schorsch meine Nummer rausgegeben und ich so, ja, ich kenne auch jemanden. Dann war das Fredebert Albrecht, der bei Blumenfeld früher auch gespielt hat, ein Commercial Breakup und Krite. Mhm. Die beiden haben vor mir sozusagen noch im Prater in der Volksbühne angefangen mit Theatermusik.
Ja, die Geschichte von der Volksbühne, René Polish und du am Theater, die können wir mal in einer eigenen Folge nochmal aufbereiten, würde ich sagen.
Ja, also.
Ich sehe, du bist begeistert. Ja,
nicht so richtig. weil ich habe noch nicht so, ich bin noch nicht so, da auch nicht in Frieden gegangen, sagen wir so, ne, auf eine Art und Weise. Und da. Der Abschiedsschmerz ist auf jeden Fall noch frischer.
Okay, ja. Da werde ich also 2032 nochmal auf dich zukommen. Dann haben wir eine große Volksbühnenfolge. Ja, weil wir sind ja eh in der Hamburger Schule.
Genau.
Wir haben sie fast schon beerdigt. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen übrig. Wie würdest du den Einfluss auf deutschsprachige Musik der Nuller taxieren von der Hamburger Schule? Also da gab es ja auch einen Boom. Wir sind Helden, Juli, Silbermond. War das noch letztlich dann so die nächste Generation, die vielleicht nichts damit zu tun hatte, aber davon inspiriert war? Oder steht das für dich ganz woanders?
Tough. Also für mich persönlich ist das natürlich ganz woanders. Das weißt du natürlich auch, wie ich dazu stehe. Aber weil es eben, ja, aber da ich nicht mehr da war, also in Hamburg vor Ort, kann ich auch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie aus dieser Szene herausgewachsen ist, würde ich erstmal sagen, nein. Ja, also wenn man jetzt die Definition so sagt, dass es kein musikalisches Genre ist, sondern aus einer Szene heraus, die sich gegenseitig unterstützt hat und auch Kollektivgedanken und sich eher über eine Haltungsfrage definiert hat, dann ist dieser sind die Orte vielleicht auch von anderen Leuten, die ich nicht auf dem Schirm habe, besetzt worden, wozu ich jetzt vielleicht nicht Mia oder Mizi von Mia oder so zählen würde. Es gibt dort das Label Audiolied in Hamburg. Es gibt den Pudelclub, und der Pudelclub weiß ich, weil da war ich ein paar Mal jetzt gewesen, und die haben ja auch ihr Veranstaltungskollektiv abgegeben an Jüngere, was ich super finde. Ich denke schon, dass sich da was bewegt, aber das kriege ich halt nicht mehr mit.
Es gibt sicherlich noch Ausläufer auch der Hamburger Schule in der kontemporären Musikszene von Hamburg. Also ich denke dann an Fritzi Ernst natürlich von Schnippo Schlanke oder Franz Joachim Büchner. Wir hatten es ja von ihm, der da auch eine eigene Band hatte und der bei den Ostsohn Suppenwürfel spielt. Also da es gibt schon noch so diesen Geist, aber genau, du legst uns jetzt mal fest, Juli und Silbermond sind ihre eigene Story.
Die haben ja eine andere Schule. Wenn man jetzt von Facebook ausgehend vermutet, seit dem Debakel mit der Doku, wenn immer ich in Hamburg bin und da Leute zusammenkommen, die ich von früher kenne, es ist verrückt, wie sehr das noch so Hamburg ist, finde ich. Mhm. Also so, dass du letztens habe ich Platten aufgelegt mit der Berliner Band, die Expressionisten. Die haben live gespielt in der Pyramide, das ist ein illegaler Club in Hamburg. Und da war der Vibe auch wieder da, weil das ja eben auch so ein Ort ist, ähnlich wie Chaos, wo man nicht hingeht und was ist denn hier los, sondern wo man hingeht mit, dass jeder selbst was reinbringt zur Party. Also jeder muss dafür Sorge tragen, dass der Abend toll wird. Kann man einfach so einen Widerspruch so stehen lassen. Das ist einfach super, wenn du siehst, dass es noch solche Orte gibt in Hamburg.
Für mich ist es ja als Außenstehender, ich gehe ja immer noch gerne in die Mutter. Gibt es ja wirklich auch interessante Leute immer noch, die dann da auflaufen. Und jetzt war ich schon lange nicht mehr da. Aber ja, also ich finde die Hamburger Musikszene immer noch interessant, auch eben in ihrer gegenwärtigen Ausformung, auch wenn es natürlich längst nicht mehr so grell gelabelt werden kann, was da passiert, wie damals. Ne, diese beiden bekannten Bands, Blumfeld und Tokotronik und natürlich auch noch die Sterne, haben ja weitergemacht, haben auch in den Nullerjahren noch relevante Platten gemacht. Deshalb lässt sich das natürlich, weil die Hamburger Schule sehr auf diese Bands natürlich auch immer wieder fixiert ist.
Bernd Begemann hat auch weitergemacht. Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Bernd Begemann hat auch weitergemacht, auch eine ganz zentrale Figur, finde ich, für Hamburger Musik. In meiner Wahrnehmung ist er nicht so Hamburger Schule, aber er ist, ich möchte ihm seine Relevanz damit nicht absprechen, denn er ist so wirklich, was er gemacht und geschaffen hat und auch über die Jahre kultiviert hat, das ist auch was ganz Besonderes. Also mich hat es auch nur eher gewundert, dass er dieses Label Hamburger Schule so gerne für sich noch in Anspruch genommen hätte.
He's living the dream.
No front. Also ja. wenn er auch Hamburger Schule sein wollte, ich will es ihm nicht wegnehmen, aber ich finde, sein Werk steht auch für sich und für etwas anderes.
Ja, finde ich auch. Aber trotzdem sind ja alle eingeladen.
So eine der letzten Fragen, die ich an dich hätte, ist, was hat die Hamburger Schule bewegt in der Musik? Was ist das Vermächtnis? Also was verteilen wir denn hier, wenn dauernd um die Deutungshoheit gestritten wird? Mhm. Was ist es eigentlich, das was das so besonders gemacht hat?
Tja, Linus, sag du es mir.
Ich weiß, ich denke, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Faszination, anders eben auf deutsche Texte zu schauen, anders den Diskurs zu führen, so politische Ansprüche in der Musik zu verhandeln, auch eben widerständig zu sein. Das sind sicherlich sehr prägende Sachen, die es von anderen Genres doch abhebt.
Ja, also es gibt natürlich außerhalb von Hamburg auch total krasse, tolle Bands, klar, also die Nerven, wenn wir jetzt von Bands sprechen, die gibt's ja, ne, egal ob die jetzt in Hamburg leben oder in Buxtehude oder Wien, ne? Bin auch sehr gespannt und freue mich auch auf das neue Blumenfeld-Album.
Ja, es ging immer um so eine Emanzipation von deutschen Texten, ohne eine Nationalkultur befeuern zu wollen.
Mhm.
Ja, und da haben natürlich Blumenfeld auch eine große Rolle gespielt. Da gibt's ja jetzt die Ansage, die alten Platten werden jetzt nochmal neu released und es gibt neue Stücke. Du hast ja schon gesagt. Weißt du schon irgendwas?
Nein, ich weiß gar nichts. Ich habe es aus dem Internet, von Facebook, oder so ein Lieblingsmedium. Da wurde halt diese Re-Release mit den alten Platten angekündigt und dass es ein neues Album gibt, wovon ich vorher schon gehört habe, dass es ein neues Album geben würde, ja.
Mm.
Aber ich habe davon nichts weiter gehört und bin natürlich auch so sehr Fan, dass ich mich darüber freue.
Wir hatten es ja am Anfang mit Tilman Rosmi, der Sänger war von Die Regierung, auch eine ganz wichtige Band aus der Lado-Zeit. Die machen ja auch immer noch neue Platten. Da ist ja auch gerade wieder etwas erschienen. Also auch da gibt es eine gewisse Kontinuität noch. Also man muss nicht nur zurückschauen, wenn man sich für diese Art von Musik interessiert. Ich glaube, darauf wollen wir hinaus.
Sehr gut, Linus. Sehr gut.
Ja, dann danke ich dir, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Erinnerungsschatz und an deinem ganzen Charme, wie du das hier wieder präsentiert hast.
Ja, ich danke dir, Linus, dass ich zu euch kommen konnte. Wir haben zwar ohne Quitty-Seeds gemacht, aber vielleicht gibt's noch mal eine Gelegenheit, dass wir anders zusammenkommen.
Ja, eine schöne Flugreise oder so. Das genau, und ansonsten 2032 die Volksbühnenchroniken mit Myriam Brüger.
Ja, sehr gut. Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Myriam. Und bleib noch kurz in der Leitung. Wir sind raus. Tschüss.
Tschüss.
Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.